und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Wie geht's da? Alles klar?
Gut, müde. Das der Alltag mit dem Kind ist arg, aber gut. Ja. Aber dadurch ist es alles ein bisschen gestresster und gehetzter, aber gleichzeitig auch cooler und anstrengender. Aber auch müder und lustiger. Also insgesamt sehr gut. Aber jetzt hast du ein bisschen runterkommen in dem Podcast. Leider, und dafür ist dieser Podcast
nicht,
da.
Ich kann leider nicht mitreden. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, weil keines meiner Kinder ist aktuell zu Hause. Das heißt, ihr habt die absolute Ruhe schlechthin.
What, Dad is home alone oder was?
So ist es, ja.
Ja, Alter.
Ja,
du, übrigens, Entschuldigung, dass ich unterbreche und damit entschuldige mich nur einmal für die nächsten 50 Mal, was ich dir heute unterbrechen will.
Ja.
Aber du kannst nicht sagen, ich habe es nicht gesagt. Ist dir aufgefallen, ich habe jetzt dann nach deiner Standard-Einführung, die du jedes Mal sagst, also nicht Einführung, aber dein Intro, habe ich die
Anmoderation
letzten drei, ja, so heißt es, danke, Anmoderation, habe ich die letzten dreimal auch die gleiche Antwort gegeben, weil ich mir über Weihnachten Gedanken gemacht. Das sind die Dinge, die mich über Weihnachten beschäftigt haben. Was kann ich eigentlich...
Das und Jesus, oder?
Das und Jesus.
Ja.
Und was hätte Jesus gesagt, wenn du mit ihm den Podcast machen würdest? Was wäre die Antwort von Jesus? Tatsächlich habe ich mir gedacht, ich brauche auch irgendwas Kurzes, Knackiges, das ich aber jedes Mal sage, wenn du fertig anmoderiert hast. Und jetzt sage ich einfach immer, hallo Alex Stegisch, weil ich denke mir immer, dein Name kommt viel zu selten vor in diesem Podcast.
Mhm. Das ist nett, das ist gut. Also... Ja. Also gut, dass du das überlegt hast. Ein bisschen würde ich nur noch denken, trotzdem sicher toll. Vielleicht fällt da noch was Knackigeres ein.
Knackiger als drei Wörter, wovon zwei der Namen sind. Aber ist ja wurscht, wir verlaufen uns jetzt. Und das soll es ja nicht gehen.
Genau, bleiben wir noch ein bisschen bei Jesus. Ich habe kürzlich gehört, dass ihr ein deutscher Rapper als die deutsche Synchronstimme Jesus bezeichnet hat.
Das ist
wieder so deppert, dass ich das extrem lustig fand. Ja.
Mir wundert es natürlich nicht, dass das wieder was ist, was ich von dir wieder mal lerne.
Ja, so
du und
Stefan,
dein
ich glaube, es ist Zeit. 95
Mal
haben wir das jetzt schon gemacht. Höchste Zeit, dass du allen da draußen erklärst, um was wir heute eigentlich reden oder wovon wir heute eigentlich sprechen wollen.
Heute geht es darum, dass wir anlässlich des Saisonstarts in der Major League Soccer ein bisschen über den Fußball in den USA sprechen werden. Und etwas, was ich mich echt gewundert habe, dass wir das nach 95 oder nach 94 Episoden noch nicht gemacht haben, in diesem Ausmaß. Und deswegen haben wir gesagt, heute nehmen wir uns die Zeit, heute reden wir mal eine ganze Episode lang über den Fußball in den USA. Was macht ihn besonders, was unterscheidet ihn, was sollten die Leute wissen, wohin geht die Reise von dieser Liga oder allgemein vom Fußball in den USA? Ja, genau, das ist heute das Thema. Das heißt, Spielfrei goes west. Jetzt im Hintergrund sollte eigentlich, wenn alles planmäßig abläuft, die Badger Boys mit Go West laufen.
Können wir uns nicht leisten, leider.
Können wir uns nicht leisten. Vielleicht kannst du es in der Post-Production einsingen im Hintergrund.
Das können wir uns erst recht nicht leisten.
Go West!
Wir nehmen das auf Loop, ganz einfach. Genau, aber bevor wir nach Westen schauen, schauen wir wie immer mal in die Fußballwelt und in dem Fall nach Norden. Es war mal wieder Old Firm.
Was ist das Old Firm, Alexander?
Unsere Hörerinnen wissen Bescheid, weil wir darüber schon mal eine ganze Folge gemacht haben. Old Firm heißt, wenn Celtic gegen die Rangers spielt in Glasgow. Und gestern ist mal wieder ordentlich umgegangen. Die Rangers haben daheim 2-1 verloren. 12 gelbe Karten, sehr hitzige Partie.
Aber es war ich habe tatsächlich nichts mitgekriegt, aber es war irgendein Cup-Spiel, oder? War das nicht irgendein Cup-Finale oder sowas?
Wenn du möchtest, also? Schon, ja. Ich weiß es nicht.
Ich habe irgendwas gelesen, das war kein usual Meisterschaftsspiel war, sondern es war irgendein Cup-Finale, glaube ich.
Ja, ich hab natürlich nur YouTube-Zusammenfassung geschaut und habe keine Ahnung, ob das Branding von der Liga war oder das Branding vom Cup. So sehr bin ich leider nicht drauf.
Aber Celtic hat gewonnen.
Celtic hat gewonnen, auswärts bei den Rangers und es ist hitzig zugegangen. Ja. Was wer noch gewonnen hat, ein bisschen weiter südlicher.
Wer denn?
United.
Welches United?
Die United of Manchester.
Ah, stimmt. Die haben sich auch am Pokal geholt, oder?
Also die haben sich auch am Pokal geholt. Ja. Also im Gegensatz zu anderen Vereinen, die ja nie was gewinnen, gibt's die schlecht spielen und trotzdem Pokal einstammen. Und da ist dieser rote Verein aus Manchester ganz weit vorne. Ja, die haben den EFL Cup geholt gegen Ja, zumindest sehr angeschlagenes Newcastle.
Ja. Ich bin gespannt, ob Newcastle jetzt ein bisschen die Luft ausgeht oder ob sie doch wieder in die Spur finden. Weil ich komme vor, die letzten paar Wochen haben sie nicht mehr so souverän agiert wie in den Monaten davor. Ich meine, sie sind halt auch, sie kommen halt auch, wie soll ich sagen, von einer unerwartet starken Serie.
Klar.
Also bin gespannt, wohin die Reise geht.
Und im Cup haben sie jetzt natürlich ein besonderes Handicap gehabt, weil Nummer 1, Goalie Pope, war rot gesperrt noch aus dem letzten Spiel. Und der Nummer 2 Goalie hat nicht spielen dürfen, weil er davor ja schon für United gespielt hat.
Und wer hat dann im Finale gespielt? Die Legende Loris Karius nämlich.
Ja, und dass das keine gute Idee ist, da könnten sie zurück bei Liverpool mal nachfragen.
Ja, genau so ist es.
Ja, so ist es. Ja, und dann gibt es noch ein großes brennendes Thema für mich, zumindest in London. Was erlauben Chelsea?
Was meinst du genau?
Es wird eng, oder? Ja, schon wieder verloren am Wochenende.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass sie den Ball nochmal den Cut machen werden, weil sie dieser Geld rauswerfende neue Owner mit seinem Investmentfirma, ich glaube nicht, dass die das Verständnis dafür haben, dass man vielleicht am Trainer wie dem Graham Potter etwas Zeit geben muss. Und ich glaube, dass Mr. Potter relativ schnell wieder Geschichte sein wird. Und ich glaube, dann wird die Absurdität einfach weitergehen. Vielleicht gehen sie sogar her und geben sich die Blöße und holen den Ex zurück und holen den Tuchel, reaktivieren den Tuchel wieder. Ich bin gespannt. Weil ja, der Tuchel ist, glaube ich, allgemein bei seinen ganzen Ex-Vereinen im Gespräch. Er war bei PSG wieder im Gespräch und bei Chelsea jetzt auch.
Ja, und findest du recht? Also sollte der
Potter gestanden werden? Ich glaube, Tuchel ist...
Reden wir über den Potter.
Zu Recht. Ich glaube, dass Graham Potter ein super Trainer ist. Ich glaube, dass der einfach mehr Zeit braucht. Aber das ist halt eine toxische Gemengenlage, wenn du bei Chelsea noch mehr Zeit verlangst. Ich glaube, die Nerven und die hat dort keiner. Und ich glaube einfach, dass jemand, wenn ich mir diese US-Hemdsärmeligkeit vorstelle, und wir reden ja heute doch wieder über die USA, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich der denkt, okay, ich habe jetzt mal ohne Probleme jetzt im Winter 300 Millionen Euro ausgegeben, jetzt schauen wir, dass wir die Saison sauber heimspielen und dann über die Sommerpause schauen wir, dass wir uns gut entwickeln und dann starten wir richtig durch. Nein, ich glaube, dass sich der jedes Wochenende jetzt da einen Sieg erwartet und ich glaube, Graham Potter ist schwer angezählt, vermute ich jetzt einmal. Außer er straft mich lügen. Ich war mit all meinen Prognosen bis jetzt in der Regel sehr falsch, also es kann durchaus sein, dass er...
Ja, man kann es schon, dass es okay ist, wenn sie für die nächste Saison quasi jetzt schon vorbauen und in der Saison halt abhackeln müssen sie, außer sie gewinnen die Champions League, wovon jetzt mal eher ausgehe, aber natürlich, wenn es auf einmal in den Abstiegskampf auch zugeht und sie sind momentan ja näher im Abstiegskampf als in der Champions League, dann wird es eng, ja? Aber ansonsten ist es schon verrückt, oder? Weil wir haben uns ja erst kürzlich mit dem Thema auseinandergesetzt, dass so Trainereffekt nichts bringt, dass man auf Kontinuität setzen muss. Es gibt eigentlich ein Musterbeispiel, wenn man so wie wenn man an Arsenal denkt, wo ja der Arteta auch mehr als in den Zeilen schon war in der ersten Saison und man gesehen hat, na okay, da muss man vielleicht einmal durch und dann geht's bergauf. Und
ja,
trotzdem
wird
das bei Chelsea nicht passieren. Gell?
Ja, und ich glaube, damit du überhaupt zu dem Punkt kommst, dass du jemanden bei so einem großen Verein längere Zeit arbeiten lässt, auch wenn es vielleicht die ersten Jahre oder Monate sehr schwierig sind, das geht nur, wenn der Verein nicht den finanziellen Spielraum hat, um zu agieren. Arsenal hat einfach auch nicht die Kohle gehabt in den letzten Jahren, um große Trainerexperimente zu machen. Wenn du dir anschaust, wenn du da wieder einen Coach raushaust, den du vielleicht einen 3-4 Jahresvertrag gegeben hast, kannst du dann gleich wieder mal 30, 40, 50 Millionen Euro Abfindung zahlen oder was auch immer. Und ich glaube tatsächlich, dass es keine gute Kombination ist, bei einem Premier League Club, der genug Liquidität hat, um ohne Probleme einen Trainer rauszuschmeißen, den nächsten zu bestellen, da zu hoffen, dass du auf Zeit stoßt. Ich glaube allgemein, dass vielleicht eine steile These auch, oder weiß nicht, ob es eine steile These ist, dass eine nachhaltige Entwicklung zu starten geht oft einmal nur, wenn der Verein am Boden liegt. Komplett mit dem Rücken gegen die Wand, an der Wand steht. Weil dass du wirklich sagst, einfach proaktiv, jetzt starten wir einen nachhaltigen Entwicklungsweg, ohne dass es jetzt irgendwie finanzielle Gründe gibt, warum ich jetzt da auf Kontinuität setzen muss oder was auch immer. An das glaube ich fast nicht, vor allem nicht in so einer durchkommerzialisierten Liga wie der Premier League.
Das wird wahrscheinlich stimmen, ja. Na gut, dann hätte ich gesagt, wir starten in unsere erste Rubrik rein und das ist das Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
Und zwar als Getränk der Episode haben wir heute AG1. 57 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus den echten Lebensmitteln. AG1, täglich eine Dose, es verbessert auch Eierlegen. Angeblich. Sterndal, Sterndal, Sterndal. So oder so ähnlich könnte es ausschauen, wenn auch wir von Athletic Greens gesponsert werden würden. Das ein oder andere wird man sicher noch einfallen lassen. Wir würden berichten davon, wie wir die grüne Suppe saufen würden und was sich nicht alles in unserem Leben verändern wird. Aber es ist noch nicht so weit.
Deswegen saufen wir einen weißen Spritzer.
Auch nicht schlecht. Prost.
Prost.
Und damit geht's schon weiter zur nächsten Episode. Und das sind, zur nächsten Episode natürlich nicht, zur nächsten Rubrik. Und das sind die großen 10.
Wird die Sendung heißen, die großen 10, yes, ja.
Yes, ja. Wir haben heute die großen 10 Wannabe-Eigentümer. Und Stefan, du musst vor allem auch mir nochmal erklären, was sind die großen 10 und was sind die großen 10 Wannabe-Eigentümer?
Die großen 10 Wannabe-Eigentümer. Heute geht es darum, dass sich der liebe Alexander und ich uns überlegt haben, wer sind unserer Meinung nach diese amerikanischen, US-amerikanischen Persönlichkeiten, die unserer Meinung nach sich unbedingt einen Club in Europa kaufen sollten. Weil es gehört ja mittlerweile durchaus zum guten Ton, wenn du über viel Kohle verfügst in den USA und nicht weißt, was du mit der ganzen Kohle anfangen sollst, dass du dir Sportclubs kaufst und nachdem, keine Ahnung, die ganzen Franchises in den USA ja auch heiß begehrt sind, blickt man halt auf den alten Kontinent und fängt dort an, Fußballclubs zu kaufen. Man kennt ja schon länger die Fenway Sports Group und man kennt ja dann dieses ganze, wer ist das? Welcher Schauspieler hat da dieses Wrexham? Ist das der Ryan Gosling? Irgend so einer?
Nein, der andere Ryan. Nein, der andere, Reynolds.
Der Ryan Reynolds, genau. Ja, irgend so genau. Ryan.
Und
deswegen haben wir gesagt, okay, lieber Alexander, was sind deine 5 und was sind meine 5 der großen Wannabe-Eigentümer? Genau. Dieses Spiel, die großen 10, spielen wir eigentlich schon seit 95 Episoden. Unfassbar, dass wir immer neue Themen finden. Aber wie gesagt, wir sind fündig geworden. Alexander, ich glaube, ich bin dran zu starten. Kann das sein, dass du den Abschluss machst? Mir kommt nämlich fast vor.
Ja.
Ich starte rein. Platz 5 meiner großen Wannabe-Eigentümer der US-Amerikaner, die sich unbedingt einen Fußballclub in Europa kaufen sollten, ist Tom Cruise.
Ah, ja.
Ich finde, Tom Cruise braucht unbedingt einen Fußballverein. Ich weiß zwar nicht, wo er angesiedelt ist, aber auf jeden Fall irgendwas, was ein bisschen so ein Grenzgänger ist zwischen Verschwörung / Scientology / Action. Hast du irgendwas, was dir in den Sinn kommt, was auf Verschwörung / Scientology / Action trifft? Fällt dir da irgendein Club ein?
Na, tut mir ehrlich gesagt schwer.
Vielleicht Rapid.
Ja, weil Rapid sowieso, also es kann eigentlich auch nur mehr bergauf gehen, von dem her nicht so schlecht. Ja?
Und ich finde, der Tom Cruise lebt ein bisschen von seiner Past Glory und vor Rapid lebt auch ein bisschen von seiner Past Glory.
Ja, jetzt hast du eine Brücke geschlagen, das kann man schon besser. Okay. Ja.
Also vielleicht wird man es in Wien-Hütteldorf ja gut finden, wenn als der strategische Investor schlechthin Tom Cruise einsteigt, um die Mission Impossible namens erneute Meisterschaft anzugehen.
Titel 21 mit Mission Impossible. Nein, was wäre das? Titel 31, glaube ich.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht.
Entschuldigung, es alle Kapitlerinnen und Kapitler da draußen, wir wissen es nicht so genau. Ja. Wir sind aber bemüht. So, mein Platz 5, Stefan. Dwayne The Rock Johnson.
Oh.
Und was kauft er?
Was kauft The Rock? The Rock kauft irgendwas Hartes und Muskulöses. Hart und muskulös ist... Wie wollte ich sein?
Ja, siehst du das? Ich bin einen Schritt weiter gewesen. Ich habe es dann googelt. Und zwar fährt er nach Krems an die Donau und kauft sich den ersten FC Union Stein.
Oh.
Genau.
Ah, und gibt dann den Plan aus, in 5 Jahren spielen wir Champions League, wenn es in der 8. höchsten Liga spielt.
Naja, natürlich Amerikaner, gibt einen Plan aus, der auf keinen Fall einzuhalten ist.
So, ich sage ja, 5 Jahre Champions League, 5 Jahre Champions League, aber wir spielen aktuell in der 8. Liga.
Ja, achso, ja gut, okay, so, ja, ich hätte erst gesagt, so 3 Jahre gewinnen wir die Champions League oder so.
Ja. Grüße gehen raus an Horn. Ich hoffe, dass sie in die Bundesliga aufsteigen.
Irgendwann.
Ja, wobei zur Verteidigung von Horn muss man sagen, ich glaube nie, dass sie gesagt haben, sie wollen die Champions League gewinnen.
Immerhin, man muss ja bescheiden bleiben.
Ja, genau.
Beziehungsweise vor allem muss man, nachdem man sein Ziel erreicht hat, ein neues Ziel haben.
Was wer nicht bescheiden ist, mein Platz 4.
Jawohl.
Mein Platz 4 der großen Wannabe-Club-Eigentümer Oprah Winfrey.
Uh-huh.
Ja, einerseits muss es irgendwas sein, was höchst erfolgreich ist,
mhm,
weil Oprah ist höchst erfolgreich. Also ich denke da irgendwas so an die Richtung Bayern München zum Beispiel.
Mhm.
Weil die Oprah wird sich nichts kaufen, was nicht erfolgreich ist. Und dann, glaube ich, muss es einfach extrem geil sein, Fan zu sein, wenn du dann, keine Ahnung, einfach einmal 50 Autos verlost werden während dem Spiel oder, keine Ahnung, unter 1000 von 70.000 Plätzen hängt dann ein Kuvert mit 1.000 Euro drinnen oder was auch immer.
Mhm.
Und so quasi, you get 1.000 Euro, you get 1.000 Euro, everybody gets 1.000 Euro.
Ja, das
ich glaube, das wird mir extrem dauern.
Ja, finde ich gut.
Ja.
Mein Platz 4 ist Elon Musk und der übernimmt natürlich jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt Chelsea. Weil jetzt sind so, weiß nicht, 4 Billionen verkauft worden oder irgend sowas. Das heißt, er kann es ja jetzt da um 8 oder so kaufen und dann einmal, so wie er halt dann eigentlich in relativ kurzer Zeit, was recht gut funktioniert hat, völlig gegen die Wand gefahren hat mit Twitter, das geht mit Chelsea sicher noch besser und noch schneller.
Ja, ja.
Und, ja, und generell so Leute wie der Musk oder der Bezos, die gar nicht mal mehr versuchen zu verleugnen, dass sie eigentlich James Bond Bösewichte sind, oder zumindest glaube ich halt nicht, dass sie versuchen zu verleugnen, dass sie James Bond Bösewichte sind, die würden sehr gut passen als so amerikanische, ja, Clubbesitzer.
Ja, das glaube ich auch.
Ja.
Mein Platz 3, Will Smith. Ich finde, Will Smith verdient sich auch definitiv einen eigenen Fußballclub. Und ich würde tatsächlich irgendwas, ich würde dem entweder dem David Beckham sein Inter Miami natürlich wegnehmen oder sonst schauen, dass er sonst eine andere Lizenz, eine Franchise-Lizenz in Miami kriegt. Und wenn er aber nach Europa muss, weil das ist ja das eigentliche Thema, dann soll es irgendwas, das europäische Äquivalent zu Miami sein. Das heißt, irgendwas noch am Strand, wo ein Haufen alte Leute wohnen. Weil so ungefähr, also gerade ist Florida. Also irgendwas, genau, irgendein Burgenland. Mattersburg kennt er zum Beispiel übernehmen.
Ja, aus dem so Comeback-Story, das passt zum Will Smith auch so schlecht.
Ja, das finde ich.
Also Will Smith übernimmt Mattersburg. Das gefällt mir sehr gut. Lock mir mal ein auf Platz 3. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt weiter vorn gesehen. Bin ich gespannt, was bei dir da noch kommt. Ja.
Ja. Was ist bei dir auf Platz 3?
Don't call it a comeback. Arnold Schwarzenegger übernimmt
Sturm Graz. Ja, natürlich. Bravo. Bravo.
Ja, natürlich, weil man so kann es ja nicht zu Ende gehen, oder?
Na, die steirische Eiche kehrt zurück.
Genau, und da diesen komischen Ring da im Nagel zurückschicken. Der Nagel ist längst vergessen.
Ja, ja,
Er kann Hammer und Sichel im Schwarzenegger Stadion montieren, wenn er will. Und es geht wieder steil bergauf.
Ja, Arnold Schwarzenegger Stadion. Also ich finde ich absolut. Also der Arne als Eigentümer von Sturm würde ich gut finden. Weil was wir dann endlich mal machen könnten, dann kennt man, weil er wird sich schon irgendwie durchsetzen, dass er das Stadion kriegt, weil das haben wir nämlich bei dem Punkt. Also ich glaube, wenn einer eine Lösung findet, dann der Arnold.
Ja.
Und dann, glaube ich, kann er einfach extrem gutes Clubmuseum einrichten, das ein bisschen so einerseits so ein klassisches Fußballmuseum ist vom Verein, aber auch ein bisschen so Hollywood-Show-mäßig. So ein bisschen wie haben diese Hollywood-Studios und so weiter geheißen. Weißt du, was du mit dem Auto durch die Gegend fährst und dann spritzt das Wasser daher und die Haie kommen daher. So was wie der Sturmfan cool finden.
Das gefällt mir.
So ein
Disney-Theme-Park quasi.
Ja, genau, so ein Disney-Theme-Park, so eine Mischung aus Geisterkabinett, das was quasi die Toiletten in der Merkur-Arena sind, oder keine Ahnung, das Gastro-Buffet, Gastro-Angebot. Nein, aber Schwarzenegger würde mir extrem dran, ja. Finde ich gut.
Was hast du noch Platz 2?
Mein Platz 2 ist Pamela Anderson.
Mhm.
Erstens mal, glaube ich, wird sie extrem viel Fußballfans, die in den 90ern sozialisiert worden sind, ansprechen.
Ich glaube auch darüber hinaus, hätte ich gesagt.
Ja, und ich glaube, Pamela Anderson braucht irgendeinen Club, so, ich denke an sowas auch so am Strand gelegenes. Vielleicht blamiere ich mich jetzt komplett, aber ich glaube, Valencia zum Beispiel liegt am Meer. Mhm. Zum Beispiel sowas könnte ich mir gut vorstellen oder irgendwas weiter im Süden, an der Südküste von Spanien, Malaga Beispiel.
Da schon in der Nähe von Portugal, so oben zu so Vigo zum Beispiel.
Ist da warm? Ja, genau, sowas. Ja, da ist warm auf. Ja. So irgendwas, das würde mir gut gefallen.
Ah, Celta Vigo de Pamela Anderson.
Finde ich gut.
Ja. Platz 2 bei mir ist der Vin Diesel. Und Vin Diesel kauft Turbine Potsdam. Weil das taugen voll so ein Frauenteam. Turbine im Namen, jemand, der sich als Künstlernamen den Namen Vin Diesel gibt, der im Vereinsnamen irgend sowas drin haben. Und da finde ich Turbine Potsdam, das passt gut. Erfolgreich sind sie auch, muss man ja sagen. Sehr erfolgreiches Frauenteam. Und ja, Vin Diesel, großer Fan. Also
finde gut. Finde
nicht
gut.
Von seinen schauspielerischen Leistungen.
Ja, finde ich absolut gut. Ja. Ich mache es kurz bei mir, weil du hast ihn schon genannt. Mein Platz 1, Dwayne The Rock Johnson, kauft sich einen europäischen Fußballclub. Das wäre für mich, er bräuchte irgendeinen Premier League Club, wo er, keine Ahnung.
Ja, die Hammers vielleicht.
Ja, irgend sowas, genau, West Ham. Er wird zu gut zu West Ham passen. Wenn The Rock West Ham übernimmt, die Irons, das würde ich extrem gut finden.
Also das macht Sinn, das macht ja. Sinn, ja.
The Rock und die Irons und das, ja, das wäre, glaube ich, eine Erfolgsgeschichte.
Wenn auf Platz 1 bei dir The Rock ist, auf Platz 1 bei mir The Cooch.
Was?
The Cooch.
Wer ist The Cooch?
Ashton Kutcher.
Der Ashton Kutcher.
Und zwar kauft der Ashton Kutcher, das ist ja ein von Venture Capital Deals gebrandmarkter Typ, der kauft den HSV. Und einzig und nur darin, weil HSV die Initialen was Gutes hergeben würden, nämlich Hyper Sports Venture. Ist eigentlich ein Selbstläufer. Ja. Da pumpst du ein paar Millionen ein, schraubst Solarzellen aufs Dach auf und dann geht's schon dahin.
Also ich glaube, tatsächlich sollte uns jemand vom HSV zuhören. Glaube ich, werden wir das relativ bald in der Zeitung lesen, weil das ist eine extrem gute Idee, lieber Alex Stegel.
Hypersports Venture?
Hypersports Venture.
Ja, HSV. Ja. Ja. Da kannst du in kürzester Zeit sehr viel Tradition ausradieren. ATS, glaube ich, zirkt viele Leute an.
Ja, finde ich gut. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt, ich finde euch zwei lustigen Kasperl ja lustig mit eurer Top 10, aber ich habe noch ganz andere Kandidaten auf meiner Liste, dann schreibt uns doch bitte an redaktion@spielfrei.at. Lasst uns teilhaben an eurer eigenen Liste, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich finde es lächerlich, dass Nicolas Cage zum Beispiel keinen eigenen Verein kauft.
Jetzt,
oder keine Ahnung,
sagst, ja.
Kim Kardashian oder Sylvester Stallone. All
was
jene, das,
so,
bei, all
so
jene,
gute,
das bei mir nicht geschafft haben in meiner Top 5. Aber wenn ihr zum Beispiel sagt, wie gesagt, ihr zwei Banausen da im Radio, im Podcast-Radio, diese und jene brauchen auch unbedingt einen Club, dann bitte schreibt es uns an redaktion@spielfrei.at und wir freuen uns darüber.
Ja, und ansonsten, nachdem ich das ja prüfbar angekündigt habe, jetzt ganz wichtig, einige Leute haben uns Bewertungen, nicht Bewertungen, sondern Screenshots zugeschickt, wie sie uns für den Ö3 Award nominiert haben. Und ich habe ja gesagt, ich lade alle auf ein Bier ein, die das machen. Zum Glück kann ich mir das, kann ich jetzt schon sagen, kann man das leisten. So ein kleiner Seitenhieb, weil wir haben auch keinen Award gewonnen, ja. Aber ich arbeite immer an einer geografisch komfortablen, also vor allem für mich geografisch komfortablen Lösung, ja. Werden wir was einfallen lassen.
Ich habe einfach gesagt, du lässt alles zu dir haben. Das ist für dich am geografisch komfortabelsten.
Ja, dann muss ich vielleicht noch ein paar andere Faktoren auch mit einbeziehen, weil das möchte ich eigentlich nicht. Und damit kommen wir zu unserem Schwerpunktthema.
Spielfrei,
Fußball,
der
Fußball-Podcast. Stefan, heute reden wir über Soccer, wie es die US of A-Menschen nennen, obwohl sie es nicht selbst so benannt haben, weil der Name Soccer stammt ja ebenfalls aus Großbritannien.
Haben wir eigentlich, ich glaube, diese Klugscheißer-Geschichte und diese Wirtshaus-Weisheit, die haben wir ja, glaube ich, in einer unserer älteren Episoden schon mal, glaube ich, erzählt, warum Soccer eigentlich Soccer heißt, oder?
Das kann sein, ich weiß sicher nicht, weil ich habe es mir heute noch zweimal angehört und bin dann zum Schluss gekommen, wenn sich dafür jemand interessiert, dann kann er das genauso kurz selber googeln, weil es ist einfach nicht logisch. Ja, Soccer kommt von Association.
Ja, SOC.
Ja, aber
deswegen ist die Abkürzung von Association, Verbandsfußball quasi, ist SOC, nicht? Deswegen
ja,
Soccer.
Aber da fehlen davor trotzdem zwei Buchstaben und also dafür sind hinten zwei neue dran. Und es ist alles kompliziert und es ist eigentlich gar nicht so wichtig. Es heißt halt Soccer. Soccer ist ein bisschen der elitärere Begriff und deswegen taugt es die Amis, glaube ich, ein bisschen mehr.
Ja, ich glaube.
Soll so sein. Wir haben gesagt, prinzipiell Fußball in den USA ist ja ein großes Thema aus mehrerlei Hinsicht. Einerseits ist es die Teamsportart, die mit Abstand am schnellsten wächst. Also wenn es um Zuschauerzahlen, Marktanteile etc. blablabla gibt, die amerikanische Liga, das habe ich selbst nicht gewusst, ist mittlerweile ja schon eine der größten Ligen der Welt.
In Bezug auf was?
Ja, Umsatz und so weiter.
So Schusswaffenvorfälle oder irgendwas?
Nein, aber sie sind wirklich arg. Sie sind, glaube ich, auf Platz 7 der Welt. Also okay. Jetzt kannst du mal sagen, die großen 5 europäischen und dann ist noch irgendeine, vielleicht tatsächlich China oder so. Das
oder Argentinien, glaube ich.
Oder, ja, wird es halt mit Umsätzen wahrscheinlich schwieriger sein. Und dann kommt schon die MLS, also das ist schon beeindruckend, ja. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt schauen wir uns, das passt ja gut, das war nämlich echt eigentlich ein Zufall, ich habe das das Thema MLS oder Fußball in den USA vorgeschlagen und tatsächlich war ja am Wochenende der holprige Start in die Saison. Ne?
Ja, und zwar ist es darum gegangen, wer kann den Los Angeles Football Club, ist mich lustig, dass sie die Vereine dann, obwohl sie Soccer spielen, in ihrem Namen FC dann nennen. Ja. Wer kann quasi den Titelverteidiger Los Angeles FC ablösen und sich die Major League Trophy, glaube ich, oder MLS Cup, oder wie heißt es?
Trophy? Nein, Trophy, der Cup ist der US Cup, das ist eben tatsächlich ein Cup. Okay. Und das Auftaktspiel wäre ja gleich Derby gewesen zwischen Los Angeles FC und LA Galaxy. Und das hast du, habe ich auch nicht gewusst, an lustigen Namen in Anlehnung an die ganzen Derbys bei uns und Klassiker bei uns in Europa, heißt es El Trafico.
Das habe ich nicht gewusst.
Habe ich auch nicht gewusst, ja. Und das wäre im Rose Bowl gewesen eigentlich, in diesem riesengroßen Footballstadion, aber hat verschoben werden müssen, ja. Aktuell Unwetterkatastrophen in Los Angeles, an Fußball war nicht zu denken und angeblich am Mittwoch soll es soweit sein. Also okay. Wenn ihr das Herz dann, wenn ihr es pünktlich Herz dann morgen sozusagen.
Ja. Okay. Also gleich mit Derby zu Beginn, ich frage mich, was das für ein Erlebnis wohl ist, bei so einem US-Derby dabei zu sein. Also das sollte man uns irgendwann mal auf unsere Liste aufnehmen, weil ich tue mir ganz schwer vorzustellen, ob das mehr so einen Barbecue-Charakter hat, so ein Derby, oder ob man da, keine Ahnung, auch sich gegenseitig den Tod wünscht, weil man sagt, ihr LA Galaxy, ihr Satz, der Abschaum von Los Angeles oder was für Vibes da herrschen.
Ja,
also, falls jemand von euch da draußen schon mal bei so einem Derby dabei war in den USA, weil wir haben ja doch den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin in den USA, erzählt uns doch mal, schreibt uns doch mal, wie so ein Fußballerlebnis in den USA sich anfühlt.
Aber ich meine, prinzipiell kann man schon sagen, Los Angeles FC, das sind ja die ein bisschen so verhasst eher sind. Die haben sie ja kürzlich erst, gibt es noch gar nicht so lang, ich glaube, weniger lang als 10 Jahre jedenfalls. Und die haben sie ja einfach mit viel Geld einfach eingekauft in das Franchise-System. Okay. Auf das wird dann später ja noch zu sprechen.
Also im Prinzip beschreibst du jetzt ungefähr gerade jeden MLS-Club gefühlt. Also gibt es ja nicht so lange, trotzdem sehr viel Geld einkauft.
Naja, aber so LA Galaxy zum Beispiel hast du ja schon erwähnt, ne, Rekordsieger mit 5 Titel, der gibt schon ein bisschen länger, klarerweise. Ja.
Also für alle da draußen, LA Galaxy ist quasi das Rapid Wien von den USA. Kann man sich so merken.
Haben sie auch unter zwielichtigen Bedingungen teilweise in anderen Ländern Titel gewonnen?
Weiß ich nicht.
Okay. Sonst sind wir mit dem Begriff vorsichtig. Was ich noch anmerken wollte zur MLS, was mich sehr beeindruckt hat und extrem cool gefunden habe und die absolut nicht verstehen kann, warum man das nicht sofort kopiert, für zum Beispiel den österreichischen Markt. Wenn du ein Season-Holder bist bei irgendeinem MLS-Team, also das heißt, du hast ein Abo, genau, dann kannst du alle Spiele der Liga im Pay-TV gratis schauen.
Mhm.
Das ist voll clever, weil wie machst du Leute noch geiler auf dein Produkt, indem du sie so früh wie möglich konsumieren lässt? Vor allem die eh schon gezahlt haben, von denen du eigentlich keine zusätzliche Kohle mehr erwarten kannst.
Das heißt, ich könnte mit meiner Sturm-Dauerkarten dann mal quasi Hartberg gegen die Austria anschauen, kostenlos, genau. im Pay-TV.
Aha. Genau, also die Rechte in Amerika liegen von der MLS liegen seit heuer erstmals bei Apple TV, glaube ich.
Mhm.
Und dort gibst du dann einfach so einen Giftcode ein und schon bist du freigeschalten für die ganze Saison.
Ja, da merkt man ja auch ein bisschen schon, wo der Wind weht, weil in der Kommerzialisierung sind die Amis natürlich, macht ihnen keiner was vor, wenn es um solche Sachen geht. Um das Produkt hochzutreiben, glaube ich.
Ja, das stimmt so.
Was haben wir denn überhaupt hier? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, lieber Alexander. Spielt aktuell irgendein österreichischer Legionär in der MLS?
Ja, wir kennen wir auf jeden Fall ganz gut noch. Das ist der Erkan Kara.
Ah, von Rapid. Wir haben jetzt sehr viele Rapid-Bezüge.
Ja, der spielt bei Orlando City, genau.
Der, ja, stimmt. Der ist ja rübergewechselt.
Und ansonsten gibt es ranghafte Namen, die früher mal gespielt haben.
Ja, warte mal, wer fällt mir ein? Mir fällt ein. Also vor kurzem erst Christian Fuchs.
Jawohl.
Hat er erst seine Karriere beendet. Was ich auch immer wieder mitgekriegt habe, Daniel Reuer.
Der war nämlich lang gut, ja.
Ja, und der war wirklich gut. Ich glaube, der hat es auch in so Sachen wie das All-Star-Spiel und so weiter geschafft. Ich glaube, der hat wirklich eine gute Rolle gespielt. Aber dann wird es bei mir schon relativ knapp mit meinem Wissen.
Ja, aus vor allem die alten Hautegen kommen dann noch dazu. Der Herzog hat kurz gespielt, der Borgel hat gespielt.
Ah, stimmt tatsächlich. Ja,
der genau. Schopp.
Der Markus Schopp, stimmt, jawohl, der in, bei Red Bull New York gespielt. Genau so ist es. Also es, ist, es hat schon ein bisschen den Vibe, nicht mehr von diesem, wie man ja die USA eigentlich kennt, oder? Dieses Domizil für ältere Spieler, Spielerinnen, also eher bei den Spielern, weil die Frauenliga, über die sprechen wir eh noch kurz, die ist ja eigentlich weltweit ganz vorn dabei, aber bei den Herren, also ist es ja eigentlich so, dass du meistens hingegangen bist am Ende deiner Karriere. Ich glaube, da tut sie ja auch ein bisschen was, glaube ich, in dieser Wahrnehmung, aber das werden wir ja später dann auch noch ein bisschen sprechen.
Da kommen wir später noch drauf hin, ja. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was über die Besonderheiten vom US-Fußball erzählen. Ich glaube, das war jetzt mal wichtig.
Ja, vielleicht einer der ersten Punkte, weil er halt einfach oftmals viel zu kurz kommt, ist, die USA sind absoluter Vorreiter im Frauenfußball. Oder im Fußball der Frauen. Mhm. Das sieht man einerseits, dass sie sportliche Vorreiter sind. Das heißt, das US-Nationalteam ist ja als Rekordweltmeister, haben sie sich viermal diesen Titel geholt. Plus, was mir auch dazu kommt, in einer Zeit, wo man in der breiten Masse noch keine Fußballerinnen wirklich gekannt hat oftmals, außer wenn man jetzt wirklich sehr involviert war in den Frauenfußball, haben die USA doch schon Spielerinnen gehabt, wie die Mia Hamm, die Hope Solo, auch die Alex Morgan, die man doch schon seit 10, 12, 15 Jahren kennt. Und ich glaube, sie haben es einerseits geschafft, sportlich sehr erfolgreich zu sein, aber auch eben so typisch USA-mäßig natürlich Stars rauszubringen, die man dann auch in Europa gekannt hat. Weil ich kann mich erinnern, wie die Alex Morgan vor 2-3 Jahren zu Tottenham gewechselt ist, war das quasi, hat ein bisschen so den Vibe gehabt, wie wenn ein Superstar bei den Herren von Europa in die USA rübergeht. Weil da war es quasi auch so, wow, die Alex Morgan geht quasi in dieses Fußballentwicklungsland England, ja. und spielt jetzt da dort in der Premier League. Also das ist einerseits richtig große Besonderheit, aber gleichzeitig natürlich auch, dass der Frauenfußball immer auch eine gesellschaftliche Vorreiterrolle hat. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, dass der Fußball nie etwas Unpolitisches ist und genau vor allem die Frauen in den USA leben diesen Gedanken, dass Fußball auch was Politisches ist oder dass du den Fußball auch verwenden kannst für was Gutes. Und mittlerweile ja wirklich sehr bekannt ist ja dieser Kampf für Equal Pay der US-Frauennationalmannschaft, allen voran mit von der Megan Rapinoe, die ja wirklich es geschafft haben, als einer der ersten Frauen-Nationalteams wirklich gleich bezahlt zu werden wie die Herren. Mhm. Und das, und da vielleicht auch schon mal ein bisschen vorweggenommen zum restlichen Episode, und das in dem Land, das eigentlich überhaupt nicht dafür bekannt ist, oft einmal gesellschaftlich große Sprünge zu machen in vielen Bereichen. Und das ist tatsächlich was, was sie absolut geschafft haben. Und ich selbst habe einmal, ich war vor 2 Jahren in den USA drin, beruflich, und ich bin ja selbst auch beruflich im Fußball involviert, und war dann längere Zeit in Kalifornien. Und es ist wahnsinnig spannend zu sehen, was für einen Stellenwert der Fußball bei jungen Mädchen hat. Das ist ein Wahnsinn, wie viele Mädels dort in den Schulen, in den Highschools, in den Colleges Fußball spielen und auch mit was für einer Qualität. Also das war wirklich beeindruckend zu sehen, was da für eine Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt wird. Also du bist eher mal oft einmal, dass die Jungsmannschaft vielleicht mehr auffällt als die Mädchenmannschaft, weil die einfach sowas zum üblichen Bild dazugehören. Also das ist wirklich was ganz Großartiges. Mhm.
Ja, und vielleicht ein bisschen einen Kontext dazu liefern, wie kam es überhaupt dazu? Klar ist es bei den Amis immer und überall so, getrieben werden Sportarten hauptsächlich dadurch, dass sie halt super vermarktbar sind, dass man richtig viel Kohle damit machen kann. Aber
darf ich kurz eingrätschen, um den Punkt zu unterstreichen, den du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ärgste Beispiel für diesen Unterschied zwischen Europa und den USA haben wir jetzt gesehen, wie LeBron James diesen Rekord gebrochen hat. Von wem? Kareem Abdul-Jabbar?
Kareem Abdul-Jabbar. Ja.
Dass ein laufendes Bewerbsspiel zu dem Zeitpunkt, wo der Spieler diese Rekordmarke bricht, unterbrochen wird, weil quasi dann die NBA arge Dinge einblendet, Leute auf das Spielfeld kommen, um ihm zu gratulieren. diese Durchkommerzialisierung, diese Show, die dort geboten wird, war da für mich wieder mal so spürbar. Und das ist dieser Riesenpunkt. Aber ich wollte dich nicht abbringen von deinem eigentlichen Punkt, dass du sagst, dass halt die MLS oder der Fußball in den USA eben stark dieses vermarktbare Produkt ist.
Genau, jetzt mittlerweile ist es ja auch schon. Es war aber eine sehr holprige Geschichte. In die 60er Jahre ist losgegangen mit der North American Soccer League. Das hat noch überhaupt nicht gut funktioniert. Auch 93 mit einem quasi Rebranding als Major League Professional Soccer hat es noch nicht so richtig hingehört, dort flächendeckend durchgehenden Spielbetrieb aufzuziehen. Entscheidender Einfluss, dass überhaupt das richtig ins Laufen gekommen ist, war tatsächlich die FIFA. Und vor allem die, die ein bisschen älter sind, als wir wissen, 94 war Weltmeisterschaft in Amerika, in US of A, und als eine der Auflagen galt, dass sie diesen Ligabetrieb endlich in den Griff kriegen müssen. Und 1995, dann mit einem Jahr in Verspätung, ist es auch tatsächlich losgegangen mit der MLS, so wie sie jetzt ist. Also so wie sie jetzt ist, unter Anführungszeichen, es ist schon mal dasselbe Verband sozusagen, aber es war natürlich vieles noch ganz anders. Ja, es hat noch 10 Teams gegeben, es war, wie du vorher schon mal kurz durchgehen lassen, vor allem natürlich getrieben durch Altstars wie ein Campos oder Valderrama, die da in diversesten Teams gespielt haben. Und es hat überhaupt nichts zu tun gehabt mit dem professionellen Fußball, den sie mittlerweile an den Tag legen. Ja. Also das wäre eh total spannend, finde ich, so Teams aus der MLS viel mehr in dem europäischen Vergleich antreten zu lassen. Es würde mich wirklich interessieren, wie man das einordnen kann. Aber ich denke mir mal, dass die schon richtig gut sind. Ja. Also, ja.
Was mich tatsächlich wundert, Alexander, um bei deinem letzten Punkt anzuknüpfen, die FIFA, die alles durchkommerzialisiert, mich wundert es, dass diese ganze FIFA Club World Cup, dass das noch nicht stärker ausgebaut worden ist. Dass du nicht irgendwie sagst, okay, du schickst jetzt nur den Champions League Sieger, der gegen den Copa Libertadores Sieger antritt oder was auch immer, sondern dass du nicht sagst, du machst daraus zumindest ein globales Turnier, ein größeres. Jeder Kontinentalverband schickt, keine Ahnung, 2-3 Mannschaften oder was auch immer und das wird ein bisschen ein größeres Turnier. Also das wundert mich tatsächlich sehr, muss ich sagen, dass das noch nicht die FIFA, die sonst wirklich keine Möglichkeit ihn gehen lässt, um irgendeine Kohle zu finden und dass das noch nicht irgendwie vorangetrieben haben.
Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Mittlerweile sind wir bei 29 Teams, die in der MLS spielen, wovon 3 aus Kanada sind. Die restlichen sind irgendwie auf der Nord- und Südküste verteilt. Und bis zur nächsten Weltmeisterschaft in Amerika, die ist 2026, sind es 30 fixe Teams geben sozusagen. Ja. Ansonsten auch kürzlich erst passiert, auch sehr spannend, Soccer ist mittlerweile die viertgrößte Mannschaftssportart in Amerika und hat vor kurzem Baseball überholt. Das heißt, auf Platz 1 natürlich unangefochten Football, auf Platz 2 ist Basketball, auf Platz 3 ist Eishockey und mittlerweile auf Platz 4 ist Fußball.
Das heißt, die Leute haben irgendwann verstanden, wie unfassbar langweilig Baseball ist. Also ich glaube...
Ja, wobei jein, muss man sagen. Während beim Football seit Jahren der Zenit an Wachstum zumindest in Nordamerika erreicht ist, ist es das bei Baseball noch nicht. Also die legen jedes Jahr noch ein bisschen zu, aber Fußball halt sehr viel mehr. Ja.
Okay, also ich kenne es ja auch nur vom Hörensagen. Ich glaube, der wesentliche Reiz von Baseball besteht darin, dass du in jedem dieser Innings, was auch immer ein Inning ist, glaube ich, 2 Hotdogs und 4 Bier einziehst und das, glaube ich, alles 8 Stunden lang dauert, so gefühlt. Also Baseball ist für mich, also das, also ich versuche wirklich all sports are beautiful sein dort. Ich möchte jedem Sport eine Chance geben, aber also mit Baseball kann ich mich bei Gott nicht anfreunden. Also, keine Ahnung, das immer dumm knüppeln da, also ich werde es nicht verstehen. Und naja, ist ja wurscht, um das soll es jetzt nicht gehen. Ich will jetzt nicht Baseball haten, weil für das kenne ich mich viel zu wenig aus, dass ich es irgendwie argumentieren kann.
Ja, ist kein Problem, dafür kennst du dir ja bei den nächsten Themen sehr gut aus. Und zwar ich habe mir gedacht, jetzt, wenn wir uns das mal ein bisschen angeschaut haben, wie die Liga ausschaut, können wir uns jetzt vielleicht generell Fußball historisch betrachtet in Amerika anschauen.
Na, was du halt hast, was den Fußball in den USA betrifft, ein riesengroßer Unterschied ist, wie junge Leute überhaupt mit dem Sport sozialisiert werden. Bei uns ist es ja so, dass du den Fußball in der Regel kennenlernst als Vereinssport. Sprich, keine Ahnung, du bist 5, 6, 7 Jahre alt oder was auch immer, deine Eltern oder wer auch immer, Freunde von dir, Freundinnen von dir sagen, hey, bei uns im Dorf gibt's neben der Raiffeisenbank der Kirchen einen Fußballclub, so wie es halt gehört, für eine gute österreichische Landgemeinde und dort gehen wir jetzt einmal hinkicken. Und das ist eigentlich, wie die meisten von uns den Fußball kennenlernen, indem du mitgenommen wirst oder irgendwann beim Verein einmal anfängst zu spielen. Und der Fußball ist ja gemeinhin was bei uns eigentlich kostenloses oder sehr günstiges, sagen wir mal so. Jetzt will natürlich klar, auch Vereine kassieren ihre Mitgliedsbeiträge und so weiter, wenn du beim Verein spielst, oftmals an dem Bereich, keine Ahnung, 50 Euro für die Halbsaison, wo du als Spielerin, als Nachwuchsspieler zahlen musst als Mitgliedsgebühr. Aber grundsätzlich halten sich die Kosten im Maß, sagen wir mal so. Mhm. In den USA schaut die Situation ganz anders aus, aus zweierlei Hinsicht. Das erste ist einmal, es gibt nicht diese Vereinsstruktur, wie es du in Europa kennst, wie es du in Südamerika kennst beispielsweise, dass du sagst, in jeder Gemeinde hast du zumindest einen Fußballclub. So ist es dort ganz einfach nicht. Das heißt, Kinder fangen nicht zum Kicken an, weil sie irgendwo hingehen zu einem Verein zu spielen. Nein, sie fangen ganz stark an, weil sie es im Schulsport beginnen zu spielen. Das heißt, die Sozialisierung findet ganz stark an den Primary Schools statt, an den High Schools, an den ganzen Colleges und so weiter. Deswegen spielt ja auch der College Fußball, den können wir nachher noch kurz reden, ja auch diese riesengroße Rolle. Und das Zweite, was dazu kommt, und das schließt jetzt wieder ein bisschen an dieses fehlende Vereinsnetz, wenn man so will. Du hast in den USA nicht so wie bei uns einfach eine Vielzahl an Fußballplätzen, wo du einfach einmal hingehen kannst, kicken. Fußballplätze, öffentlich verfügbare Fußballplätze sind echt relativ rar. Das heißt, es wird zwar ausgebaut und viele gehen auch als Ersatz dafür in den Park oder was auch immer, aber nicht das klassische, ich gehe da oben zum Vereinskickplatz und kick jetzt dann am Wochenende oder was auch immer mit Freunden. Und das führt dazu, dass du in den USA der Fußball eine extrem hohe Kosten oft einmal hat, weil alles, was in den USA quasi außerhalb vom regulären Stundenplan stattfindet, diese ganzen extracurricular activities, die kosten oft ein Schweinegeld. Und da ist es kein Zufall, dass du dann, oder keine Überraschung, dass du dann gleich einmal $300-500 im Monat zahlst für dein Kind, damit das bei irgendeinem Verein, wo auch immer, wenn es mal einen gibt, wirklich dort spielen kann. Also du hast eine komplett andere Basis, aus dem der Sport heraus entsteht. Das heißt, es ist nicht so dieser Grassroot-Fußball, wie man in Europa kennt, sondern vielmehr dieses nah am Schulischen dran, am College dran und so weiter. Und das zirkt sich dann auch in das ganze Ligensystem, weil wenn du nicht diesen Grassroot-Fußball hast, wo du sagst, okay, jedes kleine Dorf hat mindestens einen Fußballverein und so wie man es bei uns kennt, jeder hat theoretisch die Möglichkeit, von ganz unten nach ganz oben aufzusteigen, ja. Das hast du eben in den USA nicht. Die gehen in eine ganz andere Richtung. Das bekannte oder oftmals eh schon zitierte Franchise-System ist natürlich das, was die USA besonders auszeichnen, wenn man so will. Aber vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie das funktioniert.
Ja, prinzipiell hoffe ich, dass ich es richtig durchschaut habe. Die Vereine besitzen quasi die Lizenz, in der MLS in dieser Liga an Verein zu haben und dort am Spielbetrieb teilzunehmen. Und diese Lizenz kann ich aber jederzeit weiterverkaufen. Weiterverkaufen heißt es aber nicht, keine Ahnung, der Präsident wird abgelöst, es kommt ein neuer Präsident und der führt das fort. LA Galaxy kennt genauso gut in 2 Jahren, keine Ahnung, Wyoming Galaxy sein und auf einmal in Wyoming spielen. Ja? Ich weiß jetzt nicht, das Wyoming ist, glaube ich, keine Stadt, gell?
Ja, es reicht, glaube ich, für uns.
Ist wurscht, aber vom Prinzip her wird es
dann in Wyoming City, das gibt es 100%.
Ja. Vom Prinzip her wird es so funktionieren, oder?
In ja, Pittsburgh also, oder so, ja? Ja, das heißt fast schon ganz richtig. Also grundsätzlich sind die Lizenzen ja, werden vom Ligaverband ausgegeben. Das heißt, der Ligaverband sagt, wie viel quasi Lizenzen haben wir überhaupt zur Verfügung. Und die bringen die dann teuer auf den Markt. Und wir reden da wirklich von vielen, von dreistelligen Millionenbeträgen, was so eine Lizenz auf
den Markt. Genau, aber wenn es dann einmal in einem Besitz vom Verein ist, kann der Verein alles weitere entscheiden. Er kann allein entscheiden, dass er das an irgendwann anders weitergibt. Es geht ja immer nur um die neuen Lizenzen quasi, so wie jetzt haben wir ja gehört, dem LS ist immer aufgestockt worden und so weiter. Da kann man sich öffentlich quasi drum bemühen und quasi wahrscheinlich Bestbieter-Verfahren oder wie auch immer, da wie man dann zu einer Lizenz kommt. Aber wenn einfach einer mal eine Lizenz besitzt, kann er damit de facto fast machen, was er will. Ja? Und es weiterverkaufen, wie er will.
Und das sehen wir ja, so, um jetzt wieder mal den Brückenschlag nach Europa zu schaffen, das sehen wir ja auch schon in Europa. Wenn du eben liest, dass, keine Ahnung, dann die amerikanischen Eigentümer von United es überlegen, den Verein weiter zu verkaufen oder Liverpool überlegen, weiter zu verkaufen. Nur der Unterschied ist, du wirst halt den FC Liverpool nicht nach Nottingham bringen und dann auf einmal der FC Nottingham sein, weil wir mit der gleichen Form spielen und so weiter und so fort.
Ja, sowas geht nur in Salzburg.
Genau.
Was ein weiteres Problem an der ganzen Sache ist, durch das, dass man das sportlich natürlich jetzt nicht erreichen kann, in diese Liga aufzusteigen, muss rundherum alles passen. Das heißt, wir reden davon, dass es eher reiche Städte sind, mit einer guten Infrastruktur, wo schon vieles zusammenspielt, die sich dann alles herrichten, zu einer Lizenz kommen und dann an den Betrieb mitnehmen. Wenn du jetzt aber so aspirierende Nachwuchsstadt bist und gerne einmal bei den Großen mitspielen möchtest und sagst, naja, ich habe vielleicht nicht die besten Kicker, aber ich habe die richtigen Kicker und ich könnte halt was reißen, dann hilft dir das gar nichts, weil du kannst dann irgendwie in der dritten Division irgendwo rumgucken und wirst dort halt zwar immer noch, das ist ja auch ganz spannend, du bist immer noch im Profispielbetrieb, weil es gibt da in Amerika 3 Profiligen, was ja durchaus nicht üblich ist. Das haben wir in Europa in England, das haben wir in Europa in Deutschland. Und ich glaube, dann sind wir schon fertig in Europa. Also da sind sie vielleicht auch größenbedingt ein bisschen voraus, ja. Und ja, diese sportliche Komponente fällt jedenfalls weg. Und das führt dazu, dass du nicht so leicht zu so einem Leicester-Sensationsteam kommst, zum Beispiel, wie wir es vor Jahren in der Premier League gehabt haben. Oder eben auch durchaus, kann man ja ruhig mal sagen, dass Mattersburg in der Bundesliga spielt. Ja, das hat ja wirklich komisch ausgeschaut teilweise, ja, weil es einfach ein kleiner Ort ist mit keinem großen Stadion und so weiter. Aber die haben sich das einfach sportlich verdient, ja.
Was man vielleicht auch nochmal unterstreichen kann, ist, was auch ein Riesenunterschied ist, die Ligen in den USA, die heißen ja, diese 3 Ligen, die heißen ja ganz unterschiedlich. Das ist einerseits die Major League Soccer, quasi ist die Division 1, die Division 2 ist die USL Championship und dann gibt es die Division 3, die quasi zweigeteilt ist. Da gibt es einerseits die USL League 1 und dann gibt es die National Independent Soccer Association. Und diese, wenn man so will, 4 Ligen, aufgeteilt auf 3 Divisionen, sind komplett unabhängig voneinander agierende Organisationen. Das ist was ganz was Wesentliches, die aber vom Fußballverband, von United States Soccer Federation, glaube ich, heißt das ganze Ding, akzeptiert und anerkannt werden. Das heißt aber nicht, so wie es bei uns ist, dass sich der Verband um die Organisation des Bewerbs kümmert. Das heißt einfach nur, der Verband sagt, ja, Major League Soccer, du bist unsere höchste Liga und ja, USL Championship, du bist unsere zweithöchste Liga. Das ist nichts anderes als den Sanctus draufzugeben, aber das sind sie selbst überlassen in der Vermarktung und so weiter und so fort. Und es ist nicht so, wie es eben bei uns ist, dass du sagst, der Verband per se tritt schon einmal als Liga-Organisator auf und dann halt, wie es halt bei uns ist, dass, keine Ahnung, die Profiligen dann vielleicht noch in einer eigenen Gesellschaft ausgegliedert sind. Nein, da ist wirklich, die können nichts miteinander zu tun haben, die haben komplett unterschiedliches Personal im Verbandssystem und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist bei Männern und bei Frauen aber 1:1 gleich.
Genau.
Und die Frauen zieht sie eben wirklich auch durch runter bis zu den Amateuren.
Genau. Die Frauen haben auch 3 Divisionen, die eigentlich völlig unabhängig voneinander agieren. Im Amateurbereich hast du auch eine Vielzahl von Ligen, die immer völlig losgelöst von allem anderen in sich selber agieren. Ich habe auch von unserem Spielfreihörer gehört, Spielfreihörer aus Amerika gehört, dass er in mehreren Ligen gleichzeitig spielt. Weil er halt bei unterschiedlichen Vereinen spielt, die in seiner direkten Umgebung sind, und dann spielt er mit einem Verein in einer Liga und mit einem anderen Verein in einer anderen Liga. Also überhaupt kein Problem. Also bei uns ja undenkbar. Kannst du deinen Spielerpass und mit dem kannst du bei einem Verein spielen und das war's. Und das geht auch wieder zu bis in die erste Klasse.
Und nochmal, um es zu betonen, das ist eben ganz stark die amerikanische Denkweise dieses Fußballs, der auf einer anderen Sozialisierung aufbaut. Die Sozialisierung, die kein Vereinsfußball im klassischen Sinn ist, so wie es bei uns ist, sondern ganz stark über den College-Fußball geprägt, über den Highschool-Fußball geprägt und so weiter und so fort. Also nur um das nochmal zu betonen.
Genau, weil, wie du schon richtig jetzt schon mehrmals angesprochen hast, College ist natürlich schon entscheidend. Ja, so wie halt die Talente auch Scholarships im Football und so weiter kriegen, gibt es das natürlich mittlerweile für Soccer genauso. Der Dachverband nennt sie NCAA, National Irgendwas
Association. Collegiate Athletics Association, irgend sowas.
So irgendwas, ja. 800 Colleges im Frauenfußball, 600 für die Männer, auf denen eigene Mannschaften quasi spielen, College-Mannschaften spielen, die sie dann wieder untereinander in drei Klassen organisieren und gegeneinander antreten.
Und der College-Fußball ist ja wieder was, und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorher schon gesagt haben, diese Top-Clubs sind ja oft einmal auf große Städte konzentriert und so weiter. Und wenn wir lesen, dass es 29 MLS-Clubs gibt, und das ist ja in allen anderen Sportarten recht ähnlich, ob du jetzt in den American Football schaust, ob du in die NHL schaust, in die NBA schaust und so weiter, die Anzahl ist oft mal eine sehr ähnliche. Und das führt natürlich dazu, dass du in vielen großen Städten keine Top-Liga hast. Und da quasi grätscht dann der College-Sport rein, weil im College-Sport du dann wirklich ein bisschen mehr in die Breite gehst, was die ganzen Teams betrifft. Und wie du gesagt hast, 800 Colleges im Frauenfußball, 600 Colleges im Männerfußball, das sorgt quasi wirklich für diese flächendeckende Durchdringung vom Fußball. Und du musst ja da wirklich sagen, die Amis sind ja irre nach dem College-Football. College Soccer, College Football, nach dem ganzen College Sport. Und das ist im Fußball immer mehr auch geworden. Diese Datenbegeisterung herzugehen, die anzuschauen, dieses Fantasy Draften und Fantasy American Football und Pipapo. Also diese Dinge sind echt irre. Und was durchaus spannend ist, ist mittlerweile sogar das Geschäftsmodell von vielen europäischen Unternehmen. Und so gibt es zum Beispiel auch in Österreich eine Firma, da kenne ich ja die handelnden Personen sehr gut, das sind wirklich sehr, sehr coole Jungs, die das Unternehmen Students Go West haben, die im Prinzip nichts anderes tun als österreichischen Sportlerinnen und Sportlern, allen voran von der Menge her Fußballerinnen und Fußballern, den Sprung in die USA dabei zu unterstützen, um quasi in ein College zu kommen, um quasi an so ein College Scholarship zu kommen.
Okay.
Und das ist wahnsinnig spannend, dass das für viele natürlich eine wahnsinnig geile Experience sein kann. Das heißt, ich weiß aus den Gesprächen mit den Jungs heraus, dass die Hauptzielgruppe von ihnen sind Spielerinnen und Spieler, so im Alter von 18, 19, 20 Jahren, also nachdem sie die Oberstufen abgeschlossen haben, und die vielleicht in einer Akademie gespielt haben in Österreich, aber den Durchbruch nicht geschafft haben, zum Beispiel in die Top-Mannschaft. Das ist zum Beispiel bei Sturm, kannst du vielleicht den Christoph Zettel kennst vielleicht, der ist jetzt da zum Beispiel gerade drüben, oder viele andere, die quasi Regionalliga oder Zweitliga Fußball schon gespielt haben, aber vielleicht den Sprung jetzt in den Profibereich in Österreich nicht schaffen. Okay. Und die haben auf der anderen Seite, und das ist wahnsinnig spannend, natürlich die Perspektive, einerseits über ein Scholarship, über ein Stipendium in den USA drüben zu studieren, aber gleichzeitig auch, und das ist natürlich ein Riesenargument, dort drüben fast schon ein Profi-ähnliches Leben zu führen. Weil du hast gewisse Soccerclubs, Colleges drüben wie Stanford und Lynn und wie sie alle heißen, wo du wirklich vor tausenden Spielern teilweise, auf Zuschauern teilweise spielst.
Ja, und die Spiele sind im Fernsehen, also das ist wirklich.
Die Spiele werden im Fernsehen übertragen, du spielst vor tausenden Leuten. Teilweise ist es sogar so, dass du zu Auswärtsspielen fliegen musst, natürlich, weil in den USA ist alles weit. Das heißt, du lebst quasi das Leben von einem Fußballprofi als Alternative dazu, dass du zum Beispiel in Österreich in der Regionalliga spielst oder in der Landesliga spielst oder vielleicht sogar den Sprung in die zweite Liga geschafft hättest. Das heißt, gerade für diejenigen, die sagen, okay, ich habe gleichzeitig auch Interesse natürlich an meiner akademischen Ausbildung, weil ich vielleicht für mich realisiert habe, das ist doch nicht schaffen wert zu einem Profi oder in dem großen Stil, kann das ein super guter Sprung sein. Plus, was du da immer mehr hast, es kann ein Zwischensprungbrett sein, dass du es dann von College-Fußball noch einmal rüberschaffst nach Europa, um dann zum Beispiel im größeren Stil aufzuschlagen. Das gibt's immer wieder. Jack Harrison zum Beispiel, der bei Manchester City gespielt hat, dann glaube ich zu Leeds gewechselt, ist erst ja von den USA rüber gewechselt. Oder österreichisches Beispiel, Sarah Zatrazil. Sarah Zatrazil hat drüben in den USA studiert, über so ein Scholarship in jungen Jahren und ist dann wieder zurück nach Europa und hat dann quasi ihr Profikarriere in den USA gestartet.
Oder das zum heißt, Beispiel, mir fällt da ein, um eine kleine Brücke zu schlagen zu unserem nächsten Thema, dass Zlatan Ibrahimovic, der hat ja den Feinschliff dann quasi bei den Amis geholt und auf einmal ist er wieder da und geistert in der Serie A herum. Ne?
Nein, das ist halt, finde ich, von uns, das eine ist zu sagen, man versteht, dass Fußball, die Sozialisierung im Fußball anders passiert in den USA als bei uns. Das zu verstehen. Aber ich glaube, wo vielen bei uns und bei mir inklusive einfach die Vorstellung fehlt, ist, was für ein Volumen dieser College-Sport allgemein und der College-Fußball im Speziellen hat. Dass da wirklich Leute, tausende Leute sich das logischerweise, weil sie sonst keinen Profiverein vielleicht in ihrer Stadt haben, der College, das College-Team quasi der Ersatz dazu ist. Und wie auch von dem einen oder anderen gehört habe, wenn du halt über so ein Scholarship rüberkommst und drüben Fußball spielst, kriegst teilweise halt die leichteren Kurse dann auch noch an der Uni, damit du wirklich irgendwie durchkommst.
Unerhört.
Ja, unerhört ist das. Aber wie gesagt, hätte ich jemals das Talent gehabt, um das zu machen, und wäre ich nochmal 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt, wäre das halt eine wahnsinnig spannende Lebenserfahrung, das
mal durchzuziehen. Ja, ich kann mir das für dich sehr gut vorstellen. Ich würde das sofort besuchen wollen. Vielleicht kannst du es ja jetzt nochmal probieren. Also, weiß ich nicht, vielleicht gibt es irgendwelche Colleges, die da schon ein bisschen Unterstützung brauchen könnten.
Mach dich nicht lächerlich da weiter.
Aber es hat sich wirklich einiges verändert im Fußball. Ja, wir haben vorher schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gab diese großen Typen à la Beckham, à la Ibrahimovic oder kürzere Vergangenheit, à Bale. Wenn wir weiter zurückschauen, à Pelé, à Beckenbauer. Es war eigentlich immer so, dass sie quasi das, was der europäische Markt ausgespuckt hat und interessant zu vermarkten war, quasi aufgesagt haben. Umgekehrt haben sie mit aller Gewalt versucht, amerikanische Talente irgendwie in Österreich, in Europa, in den Markt zu bringen. Ich denke dann an Landon Donovan, der das wirklich mehrfach versucht hat und es ist halt nie richtig aufgegangen. Und mittlerweile hat sich da wirklich einiges geändert. Ja. Die amerikanischen, vor allem natürlich Nachwuchstalente, kommen in sehr, sehr jungen Jahren zu uns nach Europa und spielen teilweise bei absoluten Top-Teams. Wenn ich da denke an einen Test, der bei Milan spielt oder wenn man nach Kanada blickt, Alfonso Davies, der jetzt bei den Bayern Linksverteidiger spielt, das sind sensationelle Talente, die sehr, sehr jung zu uns kommen und dann einfach performen. Ja, bei Leeds spielen der Weston McKennie und nur zweiter Amerikaner zum Beispiel im Mittelfeld, der Adams, oder?
Ja. Tyler Adams, genau.
Genau, also da hat sie einiges getan, ja.
Jetzt habe ich eine Frage an dich, und zwar, ja. Was glaubst du, schafft mehr Begeisterung in einem Land für Fußball auszulösen? Große Stars von woanders her hinzuholen oder im eigenen Land Riesentalente entwickeln, die dann nach Europa gehen, wo quasi das Epizentrum des Fußballs ist, und dort auf hohem Niveau zu performen, wie auch Christian Pulisic, wie auch Giovanni Reyna und so weiter, Weston McKennie.
Ja.
So quasi, selbst wenn du den nicht siehst täglich live oder wöchentlich live, sind sie zumindest woanders auf der Welt und du sagst, unsere US-Top-Talents sind dort. Was, glaube ich, schafft für die mehr, hat mehr Potenzial um den Fußball zu attraktivieren?
Ich glaube, es ist schwierig einzuordnen, so im Sinne, was von den zwei Sachen mehr oder besser war. Ich glaube, es war entscheidend, dass sie beides gemacht haben. Dass sie grundsätzlich einmal Spieler, die halt über grandiose Highlight-Reels auf YouTube und so weiter schon gehabt haben, einmal in den amerikanischen Markt geholt haben, dass man gesehen hat, schaut an, wer ist denn der Beckham? Den kennt man ja, der hat das und das erreicht. Und so auch diese Lust geweckt haben am Fußball per se. Es ist ja auch so, dass bei den Amis nicht nur die MLS boomt, sondern es boomt ja genauso eine Premier League dort oder eine Serie A. Es gibt keine europäische Top-Liga, die man dort nicht im Fernsehen verfolgen kann. Also ich glaube, das war immens wichtig, um das Ganze mal anzukurbeln. Davor hat es ja auch ewig lang nicht gescheit funktioniert. Und dass sie jetzt den nächsten Schritt gegangen sind und gesagt haben, okay, die Begeisterung ist da, jetzt setzen wir auf das Nachhaltigere, auf den Nachwuchssport und versuchen selber unsere Talente zu pushen und denen als Ziel zu geben, dass sie dorthin wechseln müssen, dass sie dort sein müssen, wo halt der große Fußball daheim ist. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn, ja. Das haben sehr viel richtig gemacht, muss man sagen.
Und wo ich glaube auch, und die Statistik habe ich mir noch aufbehalten für den Schluss, weil ich sie wirklich spannend finde, wo natürlich die Amis einen guten Job machen, und das ist natürlich integral wichtig oder essentiell wichtig für ein geschlossenes System wie ein Franchise-System, ist, auf Ausgeglichenheit unter den Vereinen unter den Teams zu achten. Dass du wirklich sagst, wenn du ein geschlossenes System hast, ohne Auf- und Absteiger, dass du nicht die Dynamik hast, dass manche Vereine einfach so viel Kohle haben und dadurch immer quasi die Meisterschaft sie holen. Mhm. Weil da musst du sagen, das ist ja spannend, dass die USA, dieses urkapitalistische Land, uns so arge Dinge wie eine Umverteilung in Form von einem Draft-System oder Salary-Caps vorlegt und so weiter und so fort. Weil wenn du dir anschaust zum Beispiel, und das muss ich einfach nur die Zahlen kurz hinwerfen, weil es mir einfach wirklich fasziniert hat. Wenn du auf den Kaderwert von den Teams schaust, dann ist es in der MLS, wo die Clubs ungefähr so auf einem Niveau, die besten Clubs vom Marktwert, so von Sturm und so weiter unterwegs sind, so 45, 50 Millionen Euro, dann hast du in der MLS, was den Kadermarktwert betrifft, von der schwächsten Mannschaft oder der billigsten Mannschaft, wenn man so will, zur teuersten Mannschaft einen Faktor von 1 zu 2,7. Sprich, der teuerste Kadermarktwert ist 2,7 mal höher als der von der Mannschaft mit dem niedrigsten Kadermarktwert.
Also fast gleich wie in Österreich sozusagen.
Ja, was glaubst du, was es in Österreich ist?
Keine Ahnung, Faktor 15 oder so?
Nein, tatsächlich 1 zu 25.
25 sogar.
Das heißt, wenn du dir Altach und Salzburg anschaust, ist der Faktor 1 zu 25. Und damit nimmt der österreichische Fußball eine absolute Top-Position ein, wenn man so will, in Bezug auf die Ungleichheit. Nur mehr getoppt von Frankreich, in meiner Liste, ich habe jetzt nicht alle Ligen natürlich nicht angeschaut, nur mehr getoppt von Frankreich, wo du ein Verhältnis hast von 1 zu 34 zwischen PSG auf 34 natürlich und weiß ich nicht, wer quasi ganz unten steht. Aber das ist schon spannend, weil das schafft natürlich diese gleichen Bedingungen schaffen natürlich Spannung. Und das muss ich wirklich sagen, das ist in jeder Sportart in den USA so. Du hast vielleicht schon einmal ein Team, das seinen Titel verteidigt. Aber du hast nie diese Phasen, dass einmal eine Mannschaft, egal ob es im American Football, in der MLS oder wo auch immer ist, einfach über Jahre hinweg immer und immer die Meisterschaft gewinnt. Und wenn du dir das anschaust, deutscher Fußball 1 zu 21 zwischen, keine Ahnung, wer letzter ist und den Bayern halt ganz vorn. Mhm. Und dann auf der anderen Seite mit der Premier League, sehr spannend, wo man einfach sieht, die Premier League ist komplett durchkapitalisiert, aber gleichzeitig auch gar nicht so ungleich verteilt. In der Premier League hast 1 zu 4,6. Das bedeutet, Bournemouth, glaube ich, ist auf Platz 20, was den Kadermarkt betrifft, und ich glaube, Platz 1 ist City, glaube ich, oder was auch immer, bist du Verhältnis nur mehr 1 zu 4,6. Im Unterschied zu 1 zu 34 in Frankreich, 1 zu 25 in Österreich, 1 zu 21 in Deutschland. Ja, und wer wird denn in Deutschland immer Meister? Die Bayern die ganze Zeit. Wer wird denn in Österreich immer Meister? Salzburg die ganze Zeit. Wer wird denn in Frankreich immer Meister? Meistens PSG, hin und wieder mal gibt es einen Ausreißer.
Ja.
Aber man sieht schon, es gibt, ich lehne mir jetzt einmal hinaus, einfach diesen extremen Zusammenhang natürlich, ja,
cool, aus dem Kader. Cool, dass du das ausgerüstet hast. Also, ja, sehr spannend. Stefan, zum Schluss habe ich zwei Fragen. Die sollen ein bisschen einordnen, wo die Reise für den amerikanischen Fußball hingeht. Das eine ist die WM 2026. Wie werden wir die verfolgen? Und das zweite ist, die zweite Frage, die schicke ich auch gleich mit. Kannst du dir vorstellen, dass du die mal mit Freunden, zum Beispiel mit mir, treffen wirst, um ein MLS-Spiel anzuschauen im Fernsehen?
Tatsächlich glaube ich, um auf die erste Frage zu kommen, ich freue mich jetzt schon auf diese WM 2026 in den USA, in Mexiko und in Kanada, weil bei all dem Irrsinn, den die Amis in ihrem betreiben, egal ob gesellschaftlich, außenpolitisch, schaffen sie es einfach, eine Show zu bieten. Und ich glaube, das wird cool, weil der Fußball dort echt eine geile Dynamik mittlerweile angenommen hat. Also ich freue mich schon riesig auf dieses Turnier in den USA und das werde ich sicher im Vorfeld richtig aufsaugen, weil, glaube ich, in mir da ein bisschen die Nostalgie auch durchkommt, dass das erste Fußballturnier, das ich in meinem Leben wirklich aktiv mitgekriegt habe, die WM 94 war. Und ich finde, es schließt sich so der Kreis. Ich hoffe nicht, dass es dann war mit meinem Leben, aber es schließt sich zumindest der Kreis, dass ich wieder dort bin, wo ich angefangen habe. Und zwar ist es die WM 94. Das heißt, ich freue mich extrem auf das Turnier. Und das Zweite ist, ja, weil ich durchaus einen Sweet Spot habe, wie die Amis das machen. Vor allem, und das muss man auch dazu sagen, wenn du dort echten Wettkampf hast. Das ist für mich ein Unterschied. Natürlich werde ich mir die Sturmspiele immer reinziehen und ich finde es gut, ins Stadion zu gehen, weil nichts ist so schön wie Fußball live zu erleben. Aber ein Spurt ist halt schon dann spannend, wenn du wirklich nicht weißt, wer Meister wird, wer sich den Titel holt. Und da sind die Amis einfach wirklich, wirklich gut. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Serie A im Moment wieder super spannend, weil du einfach viel mehr Ausgeglichenheit hast. Und wenn du dir wieder anschaust, wo ist die Serie A in meiner Kadermarktwertvergleich, bist du beim Verhältnis 1 zu 9,7. Also weit von Frankreich, Österreich und Deutschland entfernt. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Amis werden damit erfolgreich sein, mit dem, wie sie den Fußball leben, weil sie Wettbewerbsfähigkeit liefern können und echten Wettbewerb liefern können. Plus kommen die Amis ja sowieso, also diese Amerikanisierung kriegen ja wir auch in Europa immer mehr mit diesen ganzen verrückten US-Eigentümern. Nur dann kommst du wahrscheinlich irgendwo zu dem Punkt, dass du sagst, okay, das ist so verrückt, dass du wahrscheinlich dann sogar irgendwann sagst, okay, dann bleibe ich aber gleich beim Schmied und schauen wir nicht diese halb durchamerikanisierte europäische Liga an, sondern schauen wir dann gleich die amerikanische Liga an. Also ich sehe da absolut Potenzial und ich würde mich sofort mit dir zusammensetzen und mal ein MLS-Club-Spiel anschauen. Da kennt man zum Beispiel jetzt, wo wir schon ein bisschen älter sind, wie es war, uns zum ersten Mal abseits von Sturm gemeinsam einen Verein aussuchen, den wir gut finden.
Findest du es, glaubst du, besser, dass wir in einer Liga die gleichen Vereine unterstützen oder findest du es besser, wenn wir unterschiedliche Vereine haben?
Ja, go, 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 Seattle Sounders, keine Ahnung.
Naja,
ich glaube, das wäre schon lustig.
Denken wir das kurz nach, weil wir haben beides. Ja, wir haben in der österreichischen Liga haben wir einen Verein, der für uns beide gleich ist und in England zum Beispiel supporten wir unterschiedliche Teams. Ja. Was findest du jetzt angenehmer?
Mit dir gemeinsam Fußballerlebnis zu feiern.
Ja, aber weißt du, was ich meine?
Nein.
Ja, ob du es angenehmer findest, dass man innerhalb von einer Liga das Server-Team supporten?
Ja, ich verstehe dich rein von dem, was du sagst, verstehe dich schon. Also ich finde es klasse, mit dir gemeinsam wenn zu supporten, als diese Pseudo-Kämpfe, die wir zwar austragen, weil wir unterschiedliche Vereine
wir supporten. Wir tragen ja gar keine richtigen Kämpfe aus.
Wobei, ganz ehrlich, wir kommen eh nie zu dem Punkt, dass wir die gleichen Teams unterstützen würden, weil ich weiß ja, dass du sowieso irgendwo in Los Angeles unterwegs bist und das würde ich eh nicht machen.
Verdammt, ja, dann, aber das können wir noch, das können wir vorbereiten bis zum nächsten Mal, finde ich. Da können wir unsere Hörer jetzt mal mit einem Cliffhanger zurücklassen. Und ihr könnt uns auch schreiben, was ihr findet, welches Team wir unterstützen sollten, was passt zum Stefan, was passt zu mir. Und wir werden uns auch überlegen, welches Team zu uns passt. Das werden wir übernächste Woche auf Sendung dann ankündigen. Ja?
Gut, finde ich gut.
Passt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.